So, wenn ich das freundliche Winken vom Herrn Intendanten Travöger richtig deute, dann mögen wir beginnen. Ich tue das sehr gerne, weil sonst müssten wir einander noch eine Minute sinnlos anschauen. Aber wir haben so ein interessantes Thema heute. Ich freue mich wirklich. Ich moderiere ja jeden Kepler-Salon gerne, aber heute endlich hat es irgendwas mit meinem Studium zu tun. Es amortisiert sich jetzt ein Eizerl. Zu meiner Linken die Germanistin Frau Professor Constanze Spieß. Kann man mal applaudieren. Bevor ich Ihnen erläutere, warum sie hier ist und was sie uns heute sagen wird, einfach ein paar Punkte der Vollständigkeit halber. Ich glaube, es sind heute auch Gäste zum ersten Mal hier. Das ist immer schön. Der erste Punkt ist, Sie können, mich stört es nicht, wenn Sie aufstehen und sich etwas zu trinken holen. Sie werden gerne erwartet, wie es so schön heißt. Der zweite Punkt ist, Sie kennen das Prozedere ja, nachher sind Sie gefragt, Ihre Fragen, Beiträge. Warten Sie bitte, bis das Mikrofon kommt. Es geht darum, Ihre Worte für die Ewigkeit zu erhalten. Die werden aufgenommen und sind danach zu hören. Das Mikro, dann noch, ich muss auf meine Liste schauen. Den Kepler-Salon gibt es dank seiner Freundinnen. Wenn Sie auch eine solche werden wollen oder gar ein Freund, tragen Sie sich ein. Da hinten liegt das Gästebuch. Werden Sie Freund? Dann steht noch ich, Vorstellung, mein Name ist Dominika Meindl, ich bin Halbfach-Germanistin vom Beruf. Ich bin Schriftstellerin und Moderatorin und ich freue mich, Frau Dr. Constanze Spieß, Frau Doktor oder Frau Professor?
Frau Doktor.
Frau Professor, in Österreich ist besser. Frau Fesser. Sie hat mir gesagt, dass sie den oberösterreichischen Dialekt relativ gut versteht. Nehmen Sie dennoch Rücksicht auf Frau Professor. Also nicht zu arg dialekteln, weil so die Berliner ordentlich sprechen. Sie ist gebürtig aus Sachsen-Anhalt, stimmt das?
Ja, stimmt.
Ja, ist gestern nicht so ganz gut in den Medien weggekommen.
Nein.
Aber über das sprechen wir später oder gar nicht.
Ja.
Sie ist zu uns nach Österreich migriert, also sagen wir ein Wissenschaftsflüchtling, eine Wissenschaftsmigrantin, nach Stationen, also das Studium selbst war Germanistik und katholische Theologie, spannende Kombination in Mainz, dann wissenschaftliche Arbeit Münster, Dortmund, Bochum und Trier und schließlich seit März 2015 an der, Karl-Franzens-Universität Graz. Und sie macht Binnenmigration zwischen Graz und Linz. Der Schwerpunkt ist Diskurslinguistik, Genderlinguistik und, was heute ganz besonders relevant werden wird, die Metaphernforschung. Es geht um Metaphern. Und falls Sie sich daran stoßen, also es wäre an und für sich in Gänsefüßchen, in Anführungsfüßen, die Festung Europa, Flüchtlingslawine und die Angst vor dem Dammbruch, mit dieser Metaphorik werden wir uns heute auseinandersetzen. Darf ich Sie um Ihren Vortrag bitten,
ja.
Frau Spieß? Ja. Frau Fesser Spieß.
Ja, vielen Dank für die freundlichen Worte und die Einladung in den Kepler-Salon. Ich spreche heute, und das haben Sie ja schon gesagt, aus einer linguistischen bzw. sprachwissenschaftlichen Perspektive zu Ihnen. Und ich möchte Ihnen vor allem an Sprachbeispielen und Beispielen aus verschiedenen öffentlich-politischen Diskursen das Phänomen der Metapher näher bringen. Vor allem auch die Funktion von Metaphern in öffentlich-politischen Diskursen. Dabei gehe ich von bestimmten Grundannahmen aus. Und zwar gehe ich davon aus, dass Sprache und Sprechen eine kulturelle und soziale Praxis ist, die wir alltäglich praktizieren. Das ist also niemandem fremd. Sprachliches Handeln ist dabei immer schon eingebunden in lebensweltliche Kontexte. Das ist ganz wichtig. Weiter gehe ich noch davon aus, dass Bedeutung durch unseren Sprachgebrauch entsteht. Also Bedeutung ist nichts, was fest in Stein gemeißelt ist, sondern dass durch Diskurse, durch alltäglichen Sprachgebrauch auch permanent verändert wird. Und letztlich gehe ich davon aus, dass Wirklichkeit unter anderem wesentlich sprachlich konstituiert wird, vor allem öffentlich-politische Wirklichkeit. Ich werde mich immer wieder auf Sprachbeispiele beziehen, die aus öffentlich-politischen Diskursen stammen. Und damit Sie ungefähr wissen, was ich unter einem öffentlich-politischen Diskurs fasse, möchte ich Ihnen kurz Merkmale des öffentlich-politischen Sprechens erläutern. Also wenn wir oder wenn in der Öffentlichkeit, in der öffentlich-politischen Öffentlichkeit im Kommunikationsbereich gesprochen wird, dann ist das Sprechen mehrfach adressiert. Das heißt, Politikerinnen und Politiker oder Akteure dieses Kommunikationsbereiches haben ein sehr heterogenes Publikum vor sich, was prinzipiell unabgeschlossen ist. Und um von der eigenen Überzeugung zu überzeugen oder dafür zu werben, muss ich eine Sprachform finden, die möglichst viele Menschen adressiert. Und das spielt eine ganz große Rolle. Öffentlich-politisches Sprechen ist entweder dissensorientiert oder konsensorientiert. In der Öffentlichkeit, vor allem in der öffentlich-politischen Öffentlichkeit, konstituieren sich Gruppen und die Gruppen sprechen zu ihren Gruppen, aber auch zu anderen Gruppen. Also Gruppenzugehörigkeit wird konstituiert. Der Kommunikationsbereich ist wesentlich durch Öffentlichkeit gekennzeichnet. Das bedeutet auch, dass sprachliche Äußerungen häufig darauf aus sind, Aufmerksamkeit zu erzielen. Und natürlich spielen die Massenmedien und die massenmediale Öffentlichkeit eine wichtige Rolle für diesen Bereich. Und all das hat natürlich Auswirkungen auf das Sprechen in diesem Kommunikationsbereich. Bevor ich jetzt tiefer in die Thematik einsteige, möchte ich Ihnen aber erst einmal ein paar Beispiele vorführen, die Sie vielleicht kennen, die aber alltäglich sind. Also wir haben hier Bilder, die uns seit geraumer Zeit beschäftigen. Das Haus Europa oder das Titelbild vom Spiegel der letzten Woche. Wir schaffen das. Und hier sehen Sie eine Festung, die gerade gebaut wird. Karikaturen, die ebenfalls das Motiv der Festung Europas thematisieren. Wir haben Äußerungen wie diese. Die Koalition reißt die letzten Dämme nieder. FPÖ-Verfassungssprecher Harald Stephan wirft im NFZ-Interview der Koalition vor, sich am systematischen Gesetzesbruch in der EU zu beteiligen und so den Flüchtlingsstrom ins Land zu vergrößern. Denn jetzt, wo mehrere EU-Länder die Grenzen einfach öffnen, droht der Schutzdamm für die innere Sicherheit vollends zu brechen. Oder Flüchtlingstsunami spült Gesetze weg. Die anhaltende Flüchtlingsbewegung nach Deutschland und in andere europäische Staaten kann sich nach Einschätzung des Bundesfinanzministers Wolfgang Schäuble, CDU, zu einer Lawine ausweiten. Oder wir müssen an einer Festung Europa bauen. Jetzt ein Beispiel aus einem ebenfalls sehr kontrovers geführten Diskurs, der zu Beginn der Ende der 90er Jahre und zu Beginn des 21. Jahrhunderts geführt wurde. Das ist ein Beispiel aus dem Diskurs, Bioethik-Diskurs um Stammzellforschung. Da ging es darum, ob in Deutschland die embryonale Stammzellforschung zugelassen wird oder nicht. Auf der anderen Seite stehen Hardliner wie Hubert Tüppe, die vor einem Dammbruch warnen und verhindern wollen, dass menschliches Leben zur Handelsware wird. Soweit zu diesen Beispielen. Sie haben gesehen, Diese Beispiele haben alle etwas gemeinsam, sie enthalten Metaphern. Und an den Bildern, die ich Ihnen präsentiert habe, haben Sie gesehen, dass Metaphern nicht unbedingt sprachlich formuliert sein müssen. Metaphern kommen häufig sprachlich vor, also in den meisten Fällen. Es gibt aber auch visuelle Metaphern, auditive Metaphern oder audiovisuelle Metaphern, wenn man nur an Filme denkt oder aber auch an Musik. Auf diese drei blau markierten Formen werde ich heute nicht eingehen. Ich konzentriere mich auf die sprachlichen Metaphern. Gemeinsam ist allen vier Formen, dass sie physisch wahrnehmbar sind, aber dass auch visuelle Metaphern oder auditive Metaphern der sprachlichen Vermittlung bedürfen. Und Sprache spielt hier eine ganz wesentliche Rolle. Ich möchte Ihnen nun etwas zur Struktur der Metapher sagen. Metaphern prägen und strukturieren unser Denken, Sprechen und Handeln. Sie sind alltäglich. Sie kommen nicht nur in der schönen Literatur vor, sondern in Alltagsdiskursen, in unserem in Alltagsgesprächen. Sie begleiten uns überall. Mit ihnen können besonders gut Leitvorstellungen, Bewertungen, Normen, Werte oder aber auch Prinzipien einer Gesellschaft ausgedrückt werden. Das hat man vielleicht an den Beispielen schon zum Teil gemerkt. Sie sind immer schon eingebunden in Diskurse und erfahren aus den Diskursen ihre Bedeutung. Beziehungsweise es wird innerhalb von Diskursen mittels spezifischer Metaphorik auch Bedeutung hervorgebracht. Bedeutung ist also nicht fest, sondern dynamisch. Über Diskurse hinweg können Metaphern von bestimmten Gruppierungen besetzt werden oder auch umgedeutet werden, was durch Kontexte und Kontextualisierungen geschieht. Es ist kaum möglich, Metaphern ohne Kontexte zu verstehen, und das liegt daran, dass im Prinzip jedes sprachliche Phänomen, jedes sprachliche Ausdrucksmittel zur Metapher werden kann. Hier habe ich Ihnen die Struktur eines Metaphorisierungsprozesses versucht, grafisch darzulegen. Die Metapher konstituiert sich aus wenigstens zwei unterschiedlichen Erfahrungsbereichen oder in der Linguistik sagt man auch Konzeptbereichen, die zunächst einmal miteinander nichts zu tun haben. Und beim Metaphorisierungsprozess ist es so, dass man unterscheidet zwischen einem Herkunftsbereich und einem Zielbereich. Und beim Metaphorisierungsprozess werden dann Bedeutungsaspekte von einem Erfahrungsbereich, also von dem Herkunftsbereich, auf den Zielbereich übertragen oder projiziert. Deutlich wird das beispielsweise, ich habe Ihnen noch ein Beispiel mitgebracht, wenn wir Diskussionen als Krieg konzeptualisieren. Also argumentieren ist Krieg, wäre so eine Metapher. Wir haben auf der einen Seite den Herkunftsbereich, das kriegerische Handeln oder den Krieg und auf der anderen Seite die Debatte, die Argumentation, die mit Ausdrucksmitteln aus dem Erfahrungsbereich Krieg erläutert wird oder näher beschrieben wird. Und das macht sich dann deutlich in Ausdrücken oder Ausdrucksweisen wie seinen Standpunkt verteidigen, ein Wortgefecht austragen, es herrschen verhärtete Fronten in der Debatte oder man attackiert jemanden. So können ganze Szenarien aufgebaut werden. Und wenn wir solche Ausdrucksmittel verwenden, dann werden ganze Wissenshintergründe aufgerufen, die man schon, weil man in der Sprache so sozialisiert ist, damit in Verbindung bringt. Wie ist nun der Verstehensprozess von Metaphern zu erklären? Die beiden Bereiche Krieg und Debatte haben ja zunächst einmal erstmal gar nichts miteinander zu tun, aber sie werden zueinander in Bezug gesetzt. Man könnte jetzt sagen, das passt ja nicht, also es ist ein Sprechen, was man nicht verstehen kann. Aber die Menschen sind natürlich auf Kooperation aus und wollen verstehen, beziehungsweise sie legen Sinn in Äußerung. Und dann geschieht es so, dass diejenigen Aspekte, die passen könnten, mit dem Bereich in Verbindung gebracht werden und mental passend gemacht werden, sodass sich daraus eine Bedeutung ergibt. Die Metapher ist aber so besonders und auch besonders gut geeignet für perspektivisches Sprechen, weil eben nicht alle Bedeutungsaspekte von einem Erfahrungsbereich auf den anderen übertragen werden, sondern nur ein Teilausschnitt. Und da wird dann der Sachverhalt perspektiviert. Die kognitiven Linguisten George Lakoff und Mark Johnson, die sich ausführlich mit der Metaphern-Theorie auseinandergesetzt haben und die Alltäglichkeit der Metapher auch so berühmt gemacht haben, sprechen hier von zwei Prinzipien, die die Metapher bestimmen, und das ist das Prinzip des Highlighting. Das heißt, mit der Metapher werden bestimmte Bedeutungsaspekte besonders hervorgehoben, und das Hiding, mit der Metapher bleiben Bedeutungsaspekte im Verborgenen. Das sind zwei Prinzipien, das werden wir nachher an den Beispielen, die ich Ihnen dann noch analysiere, deutlich sehen, wie das passiert, welche Aspekte in den Vordergrund treten und welche Aspekte je nach Situation dann in den Hintergrund treten. Metaphern haben aber nicht nur eine Filterfunktion, sondern weitere Funktionen. Zunächst einmal kann man ganz basal sagen, Metaphern haben eine Benennungsfunktion im Diskurs. Man benennt Sachverhalte damit. Die Perspektivierungsfunktion habe ich Ihnen schon vorgestellt. Also es wird immer ein Ausschnitt, eine bestimmte Perspektive auf einen Sachverhalt vorgegeben mit dieser Metapher. Dann haben wir aber noch eine weitere Funktion, und das kann man hauptsächlich in Wissensvermittlungsdiskursen feststellen. Also durch Metaphern können Sachverhalte und Wissen überhaupt erst konstituiert werden. Das heißt, wenn es technische Innovationen gibt, gibt es oftmals keinen Ausdruck oder eine Bezeichnung dafür, und in vielen Fällen werden da auch Metaphern verwendet, und mit der Benennung ist dieser Sachverhalt eigentlich erst in der Welt. Wie gesagt, die Wissensvermittlungsfunktion hat nicht nur in technischen Diskursen oder in naturwissenschaftlichen Diskursen eine wichtige Funktion, überhaupt in allen didaktischen Zusammenhängen oder in Bereichen, in denen Wissen vermittelt wird, werden Metaphern verwendet, um Dinge besonders anschaulich zu gestalten. Und eine weitere Funktion, die jetzt für Diskurse um Migration oder kontrovers geführte Diskurse im öffentlich-politischen Kommunikationsbereich wichtig ist die Argumentationsfunktion. Die Metapher an sich hat eine argumentative Struktur allein dadurch, dass zwei unterschiedliche Konzeptbereiche aufeinander bezogen werden Schlussprozesse in Gang gesetzt. Ich mache das gleich noch an Beispielen deutlich und komme zu einem Sprachbeispiel aus dem Bioethikdiskurs um embryonale Stammzellforschung. Die Politikwissenschaftlerin Ingrid Schneider befürchtet, dass Embryonen in Zukunft zum bloßen Forschungsrohstoff verkommen. Und die Frauen werden dabei als Rohstofflieferantinnen benutzt, kritisierte Frau Schneider. Wir haben hier eine Rohstoffmetapher vorliegen, ich habe sie so benannt, und sie dem größeren metaphorischen Bereich der Industriemetaphorik zugeordnet. Wenn wir jetzt die Metapher analytisch betrachten, dann haben wir den Herkunftsbereich Industrie, Rohstoff, und mit diesem Herkunftsbereich werden bestimmte Bedeutungsaspekte in Verbindung gebracht oder auch aufgerufen. Unter anderem, dass es sich bei Rohstoffen um natürliche Ressourcen handelt, dass sie in der Natur oder aus der Natur gewonnen werden, dass sie konsumierbar sind. Sie werden verarbeitet zu weiteren Produkten. Zum Teil sind Rohstoffe begrenzt. Es gibt aber auch nachwachsende Rohstoffe. Sie stellen ein Ausgangsmaterial für die Produktion dar, und sie sind die Basis für die Herstellung von Erzeugnissen. Also das ist dieses semantische Bündel, was aufgerufen wird, was wir in Verbindung mit unserem Alltagswissen in Verbindung bringen mit Rohstoffen. Und dieser Bereich wird nun auf einen ganz anderen Bereich, nämlich den Bereich der Menschen, der Zellen, der Lebewesen und Embryonen übertragen oder projiziert. Und dadurch entsteht eine neue Bedeutung. Der Mensch oder der Embryo wird jetzt nicht mehr als kontingentes Wesen beispielsweise betrachtet, sondern je nachdem, wie stark die Metapher im Text oder im Gespräch oder in Interviews gesetzt wird, ist die Bedeutung, dass der Mensch herstellbar ist, produzierbar, konsumierbar, also dominant. Also es findet genau genommen auch eine Dehumanisierung statt. Und die Bedeutung von Embryo, Mensch, Zellen oder Lebewesen ändert sich in diesem Kontext. Wir nehmen dann Embryonen eben als Produkte wahr. Ich komme jetzt aufgrund der Aktualität auch zum Migrationsdiskurs, oder ich spreche gern von Migrationsdiskursen, weil dieser große Diskurs sich aus ganz vielen Teildiskursen zusammensetzt. Und zum Migrationsdiskurs kann man sagen, das ist kein neuer Diskurs. Der Migrationsdiskurs oder Migrationsdiskurse gibt es eigentlich, solange es Menschen gibt, die migrieren, auswandern, einwandern. Es ist nur so, dass sich die Linguistik dezidiert mit Migrationsdiskursen befasst hat seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Und da gab es Gastarbeiterdiskurse, es gab Asyldiskurse, es gab Diskurse um Aussiedler, Übersiedler und so weiter. Ich blende das jetzt alles aus und beziehe mich tatsächlich auf die aktuelle Situation und nehme da auch wieder nur einen Ausschnitt. Also ich habe Tagespresse als Gegenstand und habe geschaut, wie in der Presse, wie in den Medien über Migration, über Migrationsbewegungen und über Migrantinnen und Migranten gesprochen wird. Und hier stelle ich Ihnen ausschließlich Metaphern vor. Man kann vier zentrale Metaphernbereiche ausmachen, wobei die vier, die ich Ihnen jetzt hier vorstelle, das sind bei weitem nicht alle. Ich habe die herausgewählt, weil die besonders dominant vertreten werden oder verwendet werden. Da haben wir einmal den Bereich der Naturkatastrophe, der Naturgewalten und des Kriegsgeschehens und dann zusammenhängend mit dem Kriegsgeschehen Metaphern, die sich dem Bereich der Gebäude und der Bauwerke zuordnen lassen. Die ersten drei Bereiche werden in den meisten Fällen auf die Migrationsbewegungen und auf Migranten und Migrantinnen angewandt. Die Gebäude- und Bauwerkmetapher wird auch auf politische Einheiten verwendet. Ich habe Ihnen ganz zu Beginn meines kurzen Vortrags ja schon Beispiele eingeblendet, auf die komme ich jetzt wieder zurück. Wenn wir jetzt uns mal die Gebäudemetaphorik bzw. die Kriegsmetaphorik näher anschauen, dann haben wir hier ein Phänomen, nämlich die Festungsmetapher, die Ihnen sicherlich allen geläufig ist. Sie fordert eine Festung Europa und hat vor einem Gewalteinsatz an der Grenze gewarnt. Mikkel Leitner kündigte auch an, Asylverfahren auf Eis zu legen. So berichtet die Presse am 5.2.2016. Und Zitate in dieser Art und Weise oder so ähnlich könnte ich Ihnen hier ganz viele vorführen. Mir geht es jetzt darum, Ihnen die Festung Europa etwas näher zu erläutern, was hier an Bedeutungsaspekten in den Vordergrund gespielt wird und woher diese Metapher eigentlich kommt. Denn diese Metapher ist gar nicht neu. Und viele von Ihnen kennen diese Metapher vermutlich auch. Sie wird in Europadiskursen, in Europaerweiterungsdiskursen immer wieder verwendet, um beispielsweise die restriktive EU-Erweiterungspolitik zu kritisieren. Und sie hat ihre, und sie wurde auch im Nationalsozialismus verwendet, um sozusagen, also bis 1942 wurde sie verwendet, dann hat man sich nicht mehr auf diese Metapher bezogen, weil sie eben zu statisch ist und das passive Moment, die Festung, die nicht dynamisch ist, herausgestrichen hat, und deswegen wurde sie dann von den Nationalsozialisten ab 1942 nicht mehr verwendet. Aber sie wurde verwendet, um eben diejenigen Gebiete zu benennen, die schon besetzt worden waren, und das als Festung Europa zu bezeichnen. Insofern bekommt natürlich die Ausdrucksweise Festung Europa im aktuellen Diskurs auch eine besondere Brisanz, weil sie hier auch in einer anderen Bedeutung verwendet wird. Ich habe das mal wieder versucht, analytisch zu zerlegen. Wir haben den Herkunftsbereich der Bauwerke, aber auch, und da vermischen sich hier zwei Konzeptbereiche des Krieges, weil Festungen sind nicht einfach nur stabile Bauwerke oder Gebäude, die kaum zerstörbar sind und stark befestigt sind, sondern sie sind auch strategisch wichtige Punkte, wenn es um militärische Verteidigung geht oder wenn es darum geht, Gebiete zu verteidigen. Also deswegen schwingt, wenn man von der Festung Europa spricht, immer auch etwas Militärisches mit. Weiterhin schwingt mit, dass sie erhaben sind. Eine Festung wird ja nicht ins Tal gebaut, sondern sie ist meistens auf einer Anhöhe, und sie ist in der Regel sehr schwer zu betreten. Und das haben Sie ja gesehen, das wird in den in Karikaturen auch deutlich hervorgehoben oder auch beim Titel des Wochenmagazins Der Spiegel ist das auch deutlich wahrzunehmen, dass die Mauern ganz dick sind, dass sie schwer zu erklimmen sind. Und dieser ganze Bereich, den wir mit Festungen in Verbindung bringen, wird jetzt auf Europa projiziert, und zwar im Kontext der Argumentation, dass die Zuwanderungsbewegungen doch kontrolliert stattfinden sollten, beziehungsweise dass die Migrationsbewegungen begrenzt werden sollen. Also gerade in der Diskussion um Obergrenzen hat diese Ausdrucksweise und diese Metapher sehr viel Verwendung gefunden. Ein weiterer Bereich ist der Bereich der Naturkatastrophenmetaphorik, und hier habe ich Ihnen zwei Metaphern, die Sie auch schon vorhin gesehen haben, mitgebracht. Einmal die Lawinenmetapher und dann die Tsunami-Metapher. Die anhaltende Flüchtlingsbewegung nach Deutschland und in andere europäische Staaten kann sich nach Einschätzung des Bundesfinanzministers Wolfgang Schäuble zu einer Lawine ausweiten. Lawinen kann man auslösen, wenn irgendein etwas unvorsichtiger Skifahrer an den Hang geht und ein bisschen Schnee bewegt, sagte Schäuble am Mittwochabend in Berlin. Und hier sehen Sie, wie sozusagen ein ganzes Szenario mit dieser Metapher vor Augen geführt wird und auf die Migrationssituation projiziert wird. Die Tsunami-Metaphorik noch einmal: Flüchtlingstsunami spült Gesetze weg. Und ich habe wieder die Bedeutungsaspekte herausgearbeitet. Also es handelt sich bei beiden Naturgewalten oder Naturkatastrophen, muss man ja schon sagen, weil Gewalten sind ja, können ja auch Winde sein, aber hier sind es in der Tat Katastrophen. Lawinen und Tsunamis sind nicht steuerbar, sie sind unkontrollierbar, sie sind sehr zerstörerisch, vernichtend, sie sind auch unabsehbar. Sie richten ein Chaos an, also mit ihnen verbindet man Chaos. Es gibt Langzeitfolgen und sie stellen eine gewisse Masse dar. Bei Tsunamis ist es eher eine Wassermasse, bei Lawinen ist es eine Schneemasse. Und was ganz wichtig ist, mit beiden Naturkatastrophen wird große Gefahr verbunden. Also sie sind sehr gefährlich. Und diese Bedeutungsaspekte, die wir mit diesen Naturkatastrophen in Verbindung bringen, werden nun auf Migrationsbewegungen übertragen. Und dadurch entstehen im Diskurs natürlich auch ganz spezifische Bedeutungskoalitionen. Es kommt dann immer noch drauf an, wie diese Metapher eingesetzt wird, ob sie zitiert wird, ob sie bei Schäuble würde ich jetzt sagen, sie ist sehr bewusst eingesetzt worden und sie wurde dann natürlich in der Tagespresse, in der Wochenpresse, in den Medien auch ganz oft wiederholt. Und durch den Wiederholungsprozess, kann man sagen, verfestigt sich natürlich so eine mentale Struktur, die da aufgebaut wird. Auch wenn jetzt die Medienakteure sich davon distanzieren. Die Naturgewaltenmetaphorik, die jetzt nicht so drastische Konsequenzen wie die Naturkatastrophenmetaphorik hervorruft, sind Metaphern, die mit Wellen oder mit Strom Komposita bilden, wie zum Beispiel Flüchtlingswelle, Flüchtlingsstrom, Flüchtlingszustrom, Flüchtlingszulauf. Das wären hier Beispiele, die in diesen Bereich passen. Und hier habe ich auch wieder ein Beispiel. Reguläre ICEs werden umfunktioniert zu Flüchtlingszügen. Der Bahnverkehr nach Österreich wird vorübergehend eingestellt. An der Grenze zur Alpenrepublik gibt es wieder Kontrollen bei der Einreise. All das sind Belege für jenen Ausnahmezustand, der inzwischen in Deutschland herrscht, angesichts der nach wie vor ungebremsten Flüchtlingswelle. Und hier sieht man an diesem Beispiel sehr schön, wie nicht nur durch einzelne Metaphernausdrücke Bedeutungen verstärkt erzeugt werden können, sondern auch durch Attribuierungen, wie zum Beispiel ungebremst oder wenn der Ausnahmezustand, der herrscht. Das meine ich mit Kontextualisierungen, die natürlich auch Auswirkungen auf diese Metaphern haben. Und auch hier habe ich wieder die einzelnen Aspekte herausisoliert. Also es ist eine Wellen, Ströme, Zuläufe, kann man dem Bereich der Naturgewalt auch zuordnen, wenngleich sie nicht so eine zerstörerische Kraft haben. Es kommt immer auf die Größe der Welle an und deswegen habe ich drauf gedrungen, auf die Kontexte zu achten. Ich habe es jetzt mal für ganz viele Beispiele als bedingt steuerbar und kontrollierbar herausgearbeitet. Es ist eine große Menge an Wasser. Das Ende ist letztlich unabsehbar. Also ein Strom kann, wenn der ständig fließt, dann wird die Bedeutung des Endes oder des Anfangs eher in den Hintergrund gespielt. Wellen sind diskontinuierlich, sie können aber auch zerstörerisch sein und sie haben natürlich auch den Aspekt des Gefährlichen. Und auch dieser Bereich, dieser Erfahrungsbereich wird auf die Migrationsbewegung übertragen. Ich komme schon zum Fazit. An den wenigen Beispielen sieht man sehr deutlich, wie Bedeutungen erzeugt werden können und wie sehr Metaphern eigentlich unseren Alltag prägen. Wenn wir die Zeitung aufschlagen, wenn wir Nachrichten hören, wenn wir Interviews wahrnehmen, dann nehmen wir mehr oder weniger bewusst Metaphern wahr. Metaphern deuten und konstituieren Wirklichkeiten. Also wir haben hier gesehen, dass gerade bei den Beispielen, die ich Ihnen vorgestellt habe, flüchtende Menschen als Massenphänomen auftauchen. Das Individuum tritt beispielsweise vollkommen zurück. Das Individuum, das eine eigene Geschichte hat, sondern es wird als Massenphänomen dargestellt. Und man sieht auch sehr schön, dass sich weltanschauliche Perspektiven im Metapherngebrauch manifestieren. Sie sehen das, wie Bewertungen in Metaphern enthalten sind. Also wenn ich vom Flüchtlingstsunami, was alle Gesetze wegspült, spreche, dann liegt in meinem Sprechen auch eine bestimmte Wertung gegenüber diesen Sachverhalten oder diesen Fakten. Und Metaphern haben selbst eine argumentative Struktur, indem sie Schlussprozesse in Gang setzen, aber sie sind natürlich Teil größerer, komplexer Argumentationen. Da hatte ich ja darauf hingedeutet, bei der Aussage von Michael Leitner, wir müssen an einer Festung Europa bauen. Diese Ausdrucksweise wurde eingesetzt, um eben für Begrenzung von Migrationsbewegungen zu plädieren. Soweit. Und jetzt sind Sie an der Reihe.
So ist es. danke recht herzlich für die Ausführungen. Ja, Sie wissen ja, wenn Sie keine Fragen stellen, dann stelle ich meine. Und die sind vielleicht nicht so klug. Oder vielleicht schon. Ja, jetzt haben Sie Sport aufgezeigt, weil jetzt habe ich nämlich schon eine Frage. Nein. Nur ganz kurz vielleicht, es interessiert mich ja immer so, ob es regionale Unterschiede gibt. Sie haben ja doch schon einen überwiegenden Teil Ihres Lebens in Deutschland verbracht und sind jetzt seit einem Jahr in Österreich. Gibt es da Unterschiede bei der Metaphernbildung oder?
Ist mir nicht aufgefallen. Allerdings müsste man das natürlich auch in spezieller Weise untersuchen. Also man müsste Vergleichskorpora bilden und das habe ich nicht untersucht. Das, aufgefallen ist es mir nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, diese Metapher kommt jetzt nur in den österreichischen Medien vor. Das stimmt so, das gibt es nicht.
Jetzt.
Die haben wurde aber auch wieder aufgegriffen in den österreichischen, in der österreichischen Tagespresse.
Wir greifen ja gern auf,
was von Deutschland kommt. Also ich wollte zwei Dinge fragen. Das eine, da waren ja andere Metaphern auch noch drinnen, zum Beispiel das aufs Eis legen,
ja.
Oder?
Ja, genau.
Und was mir auch aufgefallen ist, auch die Alpenrepublik ist ja auch eine Metapher, oder? Mhm. Wie habe ich das richtig verstanden, dass das sozusagen eine Metapher ist aus einer anderen, aus einem anderen Kontext, aus einer anderen Welt und
ja, also die Metapher aufs Eis legen, die stammt aus einem ganz anderen Bereich. Also da, ich habe jetzt nicht in jedem Textbeleg alle Metaphern freigelegt, weil dann hätten wir ganz viele gehabt und hätten uns nur mit einem Textstück auseinandersetzen können. Ich habe das natürlich versucht, ein bisschen auf eine bestimmte Thematik hin zu kanalisieren. Aber auf Eis legen ist natürlich auch eine Metapher. Und sie ist aber ein sehr konventionalisiertes Konzept. Das ist man könnte schon sagen, Phraseologismus, den wir sehr oft verwenden. Und solche Metaphern sind natürlich viel weniger auffällig wie neue Metaphern, wie zum Beispiel die Lawinen- oder die Tsunami-Metapher, die in einem Diskurs relativ neu eingebracht wird. Also von Lawinen und Tsunamis, ich habe in älteren Zeitungstexten geschaut, also aus den 90er Jahren, da ist mir sowas nicht untergekommen, wobei ich natürlich das auch nicht ausschließen kann, dass irgendeine Zeitung das schon auch verwendet hat, weil man ja nie immer alle Pressetexte analysieren kann.
Und die Lawine hat keine saisonalen Bevorzugungen, zum Beispiel im Winter?
Das kann ich jetzt nicht sagen. Also Schäuble hat das im November, meine ich, in den Diskurs eingebracht.
Da hat es nur keinen Schnee gegeben.
Also das wäre jetzt zu untersuchen, ob die dann im Sommer nochmal aufgegriffen wird oder nicht. Das kann ich so nicht sagen.
Ja. Nein, das ist eine andere Gruppe.
Ja. Ja. Und die Alpenrepublik natürlich würde ich auch als Metapher ansehen. Ja, für die politische Einheit. Also im Prinzip wird ein Naturphänomen, also Gebirge, auf eine politische Einheit übertragen. Das könnte die Schweiz auch sein, ja.
Sogar Slowenien. Mhm. Aber das sind ja Slawen. Bitte.
Ich habe eine Frage an Sie. Ob Sie dem zustimmen. Also mein Verständnis für die Wirksamkeit von Metaphern ist die, dass es letztlich Bilder evoziert.
Genau, ja.
Und die tiefste These ist, und das ist jetzt meine Frage an Sie, ist, dass man überhaupt Kognitionen als bildhaft begreift, ganz grundsätzlich, und dann wäre sozusagen genau das, was wir machen, ja, ist ja genau die Prophylaxe. Das heißt, wenn man sowas hört, wie zum Beispiel Festung Europa, dann wäre das Gegentraining, wäre, dass man sagt, welches Bild wird hervorgerufen, was sehe ich vor meinem inneren Auge, welche Assoziationen löst dieses Bild, auf welche Gefühle und welche Handlungsimpulse.
Genau.
Das heißt, wenn ich mir denke, Europa ist eine Festung und wir sind Europa, und ich stelle mir vor, ich bin in der Festung, und ich sehe die Welle auf mich zukommen, dann ist ganz klar, was zum Tun ist. Mhm. Das heißt, die Politik, die dann gemacht wird, der stimme ich schon zu, wenn ich in dem Bild bin. Also meine Frage ist diese Bildhaftigkeit, ob Sie dem zustimmen würden, theoretisch.
Ja, theoretisch ist das so. Das ist ja auch das Kennzeichen von Metaphern, dass sprachlich Bilder erzeugt werden, die, und das haben Sie eben sehr schön vorgeführt, Schlussprozesse in Gang sind. Ich weiß dann, was ich zu tun habe, weil ich kenne diesen, also in der Linguistik spricht man von Frames, also Hintergrundwissen, Frames, die aufgerufen werden und wir wissen alle, was da dazugehört und welche Handlungsabfolgen dann notwendig sind, gerade beim Kriegsframe, der hier mit der Gebäudemetaphorik ja vermischt wird. Ja. Aber ich würde auch immer noch sagen, es kommt immer auch noch auf die Kontexte an. Ja? Ja?
Hallo, ja. Eine Frage, und zwar, wenn jetzt zum Beispiel dieser Herr Strache eine gewisse Wortkombination verwendet und genau bewusst etwas anregen will, kann es dann auch passieren, dass man durch diese Mechanismen Diskurse verengt oder im Keim erstickt, weil man dann diese Begriffe oder diese Metaphern schon im Vorhinein belegt?
Also das ist ja ein generelles Phänomen von öffentlich-politischem Sprechen, dass man Begriffe besetzt. Dass man versucht, bestimmte Begriffe, die positiv besetzt sind, für sich zu vereinnahmen und sich selbst auf die Fahne zu schreiben. Und deswegen spricht man da auch von Fahnenwörtern. Aber man kann natürlich auch das Gegenteilige tun und sozusagen Stigma-Wörter oder Stigma-Ausdrücke, Stigma-Metaphern erzeugen. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel die Metapher von der ruhigen Hand. Ich weiß nicht, ob das noch präsent ist. Als Gerhard Schröder in Deutschland Bundeskanzler war, hat er die Metapher von der ruhigen Hand geprägt und er wollte eigentlich damit sagen, es ist alles im Lot. Wir haben keine Probleme, wir müssen jetzt nicht den Aufstand proben, es läuft alles gut. Und von der Opposition ist aber die Metapher umgedeutet worden, dahingehend, dass das ein fauler Kerl ist, der nichts macht. Und diese Sichtweise von der Metapher, die negative Sichtweise, ist dann im Diskurs dominant geworden, sodass er selbst und die SPD damals diese Metapher nicht mehr verwendet haben. Also das kann passieren. Und solche Auseinandersetzungen, also die werden als Begriffe besetzen oder aber auch als semantische Kämpfe bezeichnet in der Linguistik. Und die finden natürlich ganz, ganz viel statt. Und im aktuellen Diskurs ist es vor allem auch der semantische Kampf um Befestigungsmaßnahmen. Ich setze das mal in Anführungszeichen, weil das ja auch schon wieder eine Bezeichnung ist, um die gestritten wird. Also ob ich das jetzt Zäune nenne, Sperren, Betonbarrieren oder technische Maßnahmen, bauliche Maßnahmen, das ist ja der Streit, um den es geht. Und da wird natürlich versucht, von den Akteuren den Diskurs zu beeinflussen.
Bitte. Ja, ich wollte eigentlich nur nachfragen, Metaphern, Sie haben es jetzt eh gerade gesagt, sind offensichtlich im öffentlichen Diskurs ja gar nicht wegzudenken.
Ja.
Und jetzt ist die Frage, warum gelingt es eigentlich nicht oder was müsste man tun, wie ist eine gute Metapher beschaffen, Gegenbilder zu erzeugen. Also warum kann man nicht vom, mir fällt jetzt nichts Blauer sein, Flüchtlingsschatz sprechen anstelle von Wellen. Das heißt, warum ist es nicht oder gelingt es einfach bestimmten Kreisen so schwer, sozusagen Gegenbilder zu erzeugen, die auch eine geglückte Metapher darstellen? Gibt es da ein Rezept dafür? Also warum ist die negativ konnotierte sozusagen eine sehr leicht zu findende, aber die positiv offensichtlich sehr schwierig?
Also ein Rezept habe ich dafür nicht und ich beobachte ja nur, wie etwas verwendet wird und wie es funktioniert. Warum es anders so schwierig ist, ich stelle jetzt mal eine Behauptung auf, das liegt am Aufmerksamkeitspotenzial, was man mit sprachlichen Mitteln hervorbringen möchte. Also je provokanter, umso aufmerksamer und Negativschlagzeilen haben natürlich immer mehr Aufmerksamkeit als Positivschlagzeilen. Aber das kann ich jetzt nicht für alle Fälle sagen. Es gibt natürlich auch die Verwendung von also von Ausdrücken, die Naturgewalten bezeichnen im Migrationsdiskurs, die durchaus positiv besetzt sind. Zum Beispiel, es entstand eine Welle der Hilfsbereitschaft. Das wäre zum Beispiel auch sowas. Ist nur nicht so dominant vertreten. Das ist richtig.
Ja, Metaphern hin oder her, aber ich möchte schon einmal provokativ in das Podium werfen. Humanität oder Naivität? Wie steht's da im Diskurs? Ja, auf der einen Seite sind wir alle sehr menschlich und hilfreich. Auf der anderen Seite sind wir vielleicht ein bisschen naiv und erkennen nicht, dass wir nicht die ganze Welt retten können. Wo balancieren wir uns hier entlang?
Ist das nicht auch so eine Phrase, die gern verwendet wird? Also wir können nicht die ganze Welt
retten. Da müssen wir Farbe bekennen. Da müssen wir Farbe bekennen. Ja, Humanität oder Naivität?
Also das sind ja jetzt Sachfragen, auf die ich jetzt persönlich gar nicht eingehen kann, weil meine Aufgabe ja ist, die Sprache zu analysieren. Aber es ist natürlich so, dass durch die Wahl der sprachlichen Mittel natürlich ein Einblick in die jeweilige Position gegeben wird. Also jedes sprachliche Mittel hat mehr oder weniger Bewertungspotenzial. Und das, je nachdem, wie ich etwas bezeichne, nehme ich Stellung zum Sachverhalt. Wie das jetzt auszusehen hat, kann ich nicht beantworten.
Wenn Sie jetzt so sich mit diesen ganzen Dingen beruflich beschäftigen und Sie lesen dann noch Zeitungen persönlich zu Hause, wie gehen Sie an das Ganze heran? Sehen Sie dann in jedem Text und in jedem Satz die Aufschlüsselung in gewissen Metaphern und können Sie das noch genießen oder?
Zeitung lesen, genießen.
Schon. Also man ist ja nicht permanent mit der analytischen Lupe unterwegs. Wenn man sich jetzt so wie ich mit Metaphern beschäftigt, fallen einem natürlich Metaphern besonders auf. Aber es ist durchaus so, dass ich die Zeitung auch noch ganz normal lese, ohne dass ich jetzt die Texte gleich zerlege. Also sagen wir mal so, eine gewisse Reflexionskompetenz ist immer von Vorteil. Ja. Insofern kann man nichts dagegen sagen, gegen das Zerlegen von Aussagen oder von Äußeren. Ne?
Ja. Da schließe ich mich aber gleich an. Was gibt's? Aber da sind wir jetzt wirklich bei der Germanistik wieder. Das darf ich ganz kurz. Danke. Gibt's eine Autorin, einen Autor, den Sie besonders gerne lesen, weil ihm oder ihr die Metaphern so besonders gelingen? Da kann man nämlich gleich eine Leseempfehlung.
Also Sie geben. Meinen jetzt literarischer Art.
Ja.
Es gibt verschiedene Autoren, die ich gerne lese. Also was ein mit sehr metaphernreiches Buch ist von Andrea Winkler, 3-4 Töne, nicht mehr. Es ist ein sehr hermetischer Text, aber sehr metaphernreich.
Und das ist eine Oberösterreicherin.
Genau.
Danke für die
Regionalisierung. Und Josef Winkler verwendet auch sehr viele Metaphern, um also gerade in dem Text Natura Morta, wo er das wie ein Gemälde zeigt dieses Marktgeschehen, da kommen auch viele Metaphern vor. Also das ist das, was mir jetzt ganz spontan an Literatur einfällt.
Ich schreie noch Musil hinterher.
Ja, sicher, ja. Man könnte sicher noch ganz viele andere anführen.
Aber ich missbrauche mein Mikrofon nicht, bitte, da hinten war auch eine Frage.
Kein Problem. Muss mich gleich ein bisschen entschuldigen, bin leider ein bisschen erkältet. Als germanistisches Fußvolk, und zwar als Deutschlehrerin, ich habe natürlich mit Jugendlichen zu tun, die gerade solche Metaphern eigentlich ja sehr naiv reproduzieren teilweise auch. Was würden Sie empfehlen, dass man wirklich ganz konkret machen könnte, dass Jugendliche eben diese Reflexionskompetenz entwickeln?
Ja, das kann man sehr schön auch im Deutschunterricht machen. Man kann zum Beispiel gerade erläutern, wie so eine Metapher funktioniert und welche Bedeutungsaspekte da in den Vordergrund treten. Und man kann natürlich zum Beispiel auch sagen, erfindet mal Metaphern und überlegt, welche Metaphern verwendet ihr in eurem alltäglichen Sprachgebrauch. Erstmal nur, um zu sensibilisieren für den eigenen Sprachgebrauch, und dann kommt dann schon einiges. Also ich erlebe das immer wieder in meinen Seminaren, wenn es da um Metaphern geht, dann frage ich immer zuerst, aus welchen Kontexten sind Ihnen Metaphern bekannt? Und da wird zunächst einmal gesagt, aus der Literatur. Und Metaphern sind literarische Phänomene und sie kommen dort gehäuft vor. Und dann konfrontiere ich meine Studierenden immer mit Alltagstexten, und dann findet so eine Sensibilisierung statt, und am Ende sagen viele, ja, ich sehe nur noch Metaphern. Also das kann man auch im Deutschunterricht sehr schön umsetzen.
Danke für die Unterrichtsvorbereitung.
Bitte.
Ich glaube, Sie werden mir beipflichten, dass wir in einer Zeit der Metaphernpolitik leben. Speziell bezogen auf die Ist-Zeit ist es, wie wir Oberösterreich sagen, ab Madi Wiesen für die Populisten.
Eine gemähte Wiese.
Hier wird
Danke.
Hier wird ganz deutlich klar, dass sich für und gegen in Bildern darstellen, wie sie eben den Zeitungen selbst präsentiert haben. Die Frage ist nur, sind Sie Nachfolger der Religionsmetaphern oder nutzen Sie die Metaphern aus dem Antrieb einer politischen Veränderung der Gesellschaft? Und darin sehe ich eine große Gefahr, dass viele Menschen sich überhaupt nicht Gedanken machen über die Gründe, warum es so weit gekommen ist, sondern vielmehr über die Auswirkungen. Und das scheint im Metaphergebrauch zurzeit ja nicht vorhanden zu sein.
Wenn Sie jetzt auf die aktuelle Debattenlage anspielen, da kann man nur sagen, wenn man frühere Diskurse im Blick hat, aus den 50er Jahren, 60er Jahren, da kommen Metaphern genauso viel vor. Also ich glaube nicht, dass sich da etwas an der Metapherndichte verändert hat. Vielleicht ist es einfach nur so, dass das durch neue Medien oder durch die mediale Präsenz einfach verstärkt wahrgenommen wird. Aber das müsste man erstmal untersuchen. Da kann ich nichts zu sagen, wie die Metaphernhäufigkeit jetzt vor 50 Jahren war und wie sie heute ist.
Ja, ich beziehe mich auf die Tatsache, die es vor 50 Jahren nicht gab, nämlich die der enormen Zunahme des Rechtspopulismus.
Mhm. Also das, wie gesagt, ich hatte ja vorhin angedeutet, dass politisches Sprechen bestimmte Merkmale umfasst, wenngleich die Merkmale natürlich nicht nur typisch sind für politisches Sprechen. Und da sind natürlich im politischen Sprechen, weil man eine möglichst große Menge an Personen erreichen möchte, verdichtete Argumentationsweisen en vogue, die letztlich auch in Schlagwörtern kulminieren. Ja, das ist natürlich besonders praktikabel, das ist richtig, ja. Also wichtig ist es natürlich dann, diese Sprachphänomene kritisch zu betrachten. Was bedeutet das eigentlich, was ist damit gemeint und so weiter. Das ist dann wichtig.
Wenn man, also manchmal oder meistens, wie ich das so wahrnehme, gibt es dann, verwenden Politiker Metaphern auch als Werkzeug. Und da ist jetzt interessant eigentlich Ihren Standpunkt, ob jetzt eine Metapher über die Zeit gesehen, wie Sie das Ganze beobachten, eher dazu da ist, um oder so verstanden wird, dass es Sachverhalte verkürzt und damit natürlich das Tiefgründige, die Details werden dann weggelassen und also dass dann sehr viel Populismus möglich wird und ja, gemacht wird durch Metaphern. Ist eine Metapher eher zum Verkürzen da oder zum detailreichen Darstellen?
Beides ist möglich, ja. Und da verweise ich wieder auf die Kontext. Also man kann natürlich mit einer Metapher verkürzen. Ich würde an dieser Stelle lieber vom Perspektivieren sprechen. Man perspektiviert. Und je nachdem, wie detailreich die Metapher verwendet wird, also ich habe Ihnen ja vorhin das Beispiel von der Lawinenmetapher vorgelesen, die ist ja relativ detailreich. Und ich habe nur einen Ausschnitt aus dem Text genommen, weil man das eh hier nicht alles einblenden kann. Aber diese Metapher durchzieht einen ganz großen Textabschnitt. Und da sehen Sie, welche Aspekte da alles mitbeleuchtet werden. Zum Beispiel von unvorsichtigen Skifahrern, die einfach am Hang etwas Schnee bewegen und dadurch eine Lawine auslösen. Das impliziert ja Dinge. Das sind ja Schlussprozesse. Wer ist hier der unvorsichtige Skifahrer? Wer hat hier verantwortungslos gehandelt und so weiter? Das ist relativ detailreich und insofern kann das beides sein. Eine Metapher kann eingesetzt werden, um ganz komplexe Sachverhalte, beispielsweise naturwissenschaftliche Sachverhalte, sehr anschaulich darzubringen. Da fallen natürlich immer Aspekte mit runter. Und man kann sagen, es werden Sachverhalte verkürzt. Aber wenn man jetzt nicht unbedingt Biochemie studiert hat, dann ist es vielleicht auch notwendig, dass da bestimmte Aspekte runterfallen, um überhaupt was zu verstehen. Also wie gesagt, man kann es immer beides. Man kann beides damit machen.
In dieser Metapher mit diesem Skifahrer. Man kann ja durch Metaphern, auch wenn sie sehr detailreich sind, von einer Debatte oder von einer Definition eigentlich auch wegführen, ja, obwohl natürlich sie detailreich ist. Das heißt, ja, es ist beides möglich.
Genau, indem man ganze Ausschnitte ausblendet und nur auf eine Bedeutungslinie hin perspektiviert. Das ist richtig, ja.
Bitte. Mich würde interessieren, gibt es in anderen Kulturen und anderen Sprachen auch ähnliche Metaphern oder sind Metaphern dort mehr ausgeprägt oder weniger ausgeprägt? Also Spanisch, Englisch, französischen Kulturbereich, also russischen?
Ich kann jetzt valide sprechen von einem Diskursausschnitt zwischen dem englischen Diskurs und dem deutschsprachigen Diskurs im Hinblick auf bioethische Zusammenhänge. Was jetzt die Metaphorik im Migrationsdiskurs angeht, kann ich da nichts Genaues sagen. Ich weiß nur, dass beispielsweise die Invasionsmetapher im Italienischen genauso konnotiert ist wie im deutschsprachigen. Dazu habe ich selbst nicht gearbeitet, aber für den englischsprachigen Raum ist zum Beispiel die Rubicon-Metapher, die damals im Bioethik-Diskurs um Stammzellforschung so dominant verwendet wurde. Überschreiten wir jetzt einen Rubicon oder überschreiten wir ihn nicht, wenn wir diese Forschung zulassen? Die ist im britischen Raum ganz anders konnotiert als im deutschsprachigen Raum, also speziell in der bundesrepublikanischen Presse. Da gibt es durchaus kulturelle Unterschiede, die man aber im Einzelnen erforschen müsste.
Sind Studenten unter uns? Schwärmen Sie aus? Erforschen Sie? Herr Buttinger, bitte.
Danke sehr. Ich habe den Eindruck, dass in der Metaphernschöpfung in den letzten 2 bis 3 Jahrzehnten die Rechte sehr erfolgreich ist und sehr dominant.
Ach, nimmt meine Frage vorweg, danke.
Gibt das, sehen Sie das auch so? Gibt es hier eine Metaphernschöpfungsagentur irgendwo? Ich setze mir als Weltverschwörungstheorie hinaus, dass die im Aller Verlag beheimatet ist. Dort beschäftigt man sich wirklich seit langem eben mit diesen grenzgängerischen Metaphern, die gerade noch nicht geklagt werden können, als Wiederbetätigung oder sonst wie. Mich führt ein Begriff dazu, nämlich der gute Mensch, der ein sehr erfolgreiche, fast schon perverse Metapher ist, die in den letzten Jahren umgeht. Und wenn man dann sozusagen in der innovationslosen Linken sagt, du bist aber Nazi, wenn du gut Mensch sagst, dann sagen die, hör mal auf mit der Faschismuskeule. Ja? Also 2 Beispiele für sehr erfolgreiche, lang andauernde Metaphern aus der Rechten. Sehen Sie diese Schöpfung auch irgendwo zentralistisch, dass hier Leute sich zusammensetzen und nachdenken, ganz im Gegenteil zur Linken?
Um noch zu ergänzen, der Kickl, der Oberideologe und Phrasenschmied der FPÖ, hat über Hegel dissertiert. Der macht mir Angst.
Ja, sagen wir mal so, ich weiß nicht, ob es diese Zentrale gibt, aber ich kann sagen, dass sich Metaphern für solche Sachen besonders gut eignen. Wir haben es ja am Tsunami an der Tsunami-Metapher gesehen, die in der Tat eher von, also in der seriösen Presse wird sie als mit Distanzmarkern wiedergegeben und nicht selbst verwendet. In Leserbriefen kommen sie vor, die ganz deutlich eine bestimmte politische Meinung offenlegen. Und das ist natürlich sehr aufmerksamkeitsheischend, wenn man diese Metapher verwendet. Insofern, die populistischen Parteien sind natürlich darauf aus, Aufmerksamkeit zu erregen und Zuspruch zu erhalten. Und da, also ich kann nicht sagen, ob es da jetzt ein Institut gibt, die Metaphern schöpft, aber die Metapher in der Struktur ist so angelegt, dass man natürlich besonders Aufmerksamkeit erregend kommunizieren kann.
Eine Kollegin von Ihnen, die, ich glaube, Andrea Wehling,
ja,
da war kürzlich in der Zeit ein Interview mit ihr, das sehr, also mich hat sehr interessiert, wo sie auch immer über die Frames, auch schon etwas neuropsychologisch fokussiert, gesprochen hat. Und deren Diagnose ist, dass die neoliberalen Frames im Vormarsch sind. Also sie haben einen Vorsprung gerade. Sie verwendet dann auch so Begriffe wie schon alleine Steuerzahler, vermittelt so eine lästige Pflicht. Und die, also auch so im sozialen Zusammenhang, also das ist ihre Diagnose.
Ja, es gibt auch Arbeiten dazu, die zum Beispiel sich über das Thema Ökonomie an sich im Theater auseinandergesetzt haben und da auch sozusagen sehen, dass sich dieses Vokabular da durchsetzt.
Also Obacht mit dem Neoliberalismus. Jetzt haben wir relativ viele Fragen. Zeigen mal bitte alle auf. Frau Besendorf ist auf jeden Fall die Nächste. Dann Sie, da hinten ist auch noch eine Sie. Nein, Sie schimpfen mit mir, wenn ich die Reihenfolge durcheinander. Sie waren noch vorher. Aber ganz vorher ist die Frau Besendorfer.
Ja, danke schön. Ich frage mich immer wieder, ob Metaphern nicht auf Bedürfnisse abzielen. Das heißt, wenn ich von der Metapher der Festung spricht, dann ist das Bedürfnis der Sicherheit dahinter und dann greift es halt auch schnell. Viele springen an, springen auf diese Metapher aus, legen es dementsprechend aus. Wenn ich jetzt sage, mein Bedürfnis ist Wachstum und ich sprich von einem Garten, und ich bin dann bei 80% eher bei der beim Bedürfnis der Sicherheit, werde ich mit der Metapher des Gartens, Europa soll ein Garten der Vielfalt sein und der Zustrom ermöglicht Wachstum, werde ich abölen, weil das Bedürfnis nach Sicherheit und nach Beständigkeit so stark ist und das eben dann sowas wie eine Festung mehr mitbringt. Und dann frage ich mich halt, na, in welche Richtung soll man diese Metaphern auslegen, also wie kreativ sollte man sein und sagen, was verhindert eine Festung? Und Wer mag sich da zusammensetzen und ein bisschen so Metaphernwerkstatt spielen? Also so, dass man da auch beginnt, was in Bewegung zu bringen. So. Also meine Frage ist, Bedürfnisse und Metaphern, wie sehr greift das, ob das mitbedacht wird, wie schnell die angenommen werden, wenn das Bedürfnis sehr stark ist dahinter.
Mhm. Ich hatte ja ganz am Anfang etwas dazu gesagt, dass politisches Sprechen oder Sprechen im öffentlich-politischen Bereich immer etwas auch mit Adressatenorientierung zu tun hat. Und das ist natürlich schon so, dass Politikerinnen und Politiker ihre Adressaten im Blick haben. Und wenn von einer Festung gesprochen wird, dann ist es in der Tat so, die kleineren und größeren Kontexte dieser Metapher, da wird häufig auch von Sicherheit und Schutz gesprochen, ja. Und es wird sozusagen, diese Metapher wird nicht selten argumentativ eingesetzt, um beispielsweise den Sicherheit zu begründen und dann natürlich den ganzen Sicherheitsframe aufzumachen. Das ist richtig, ja. Was aber auch passieren kann, ist gerade bei dieser Metapher, wenn ich ganz viel von Sicherheit und Schutz spreche, dass es kontextuell zu einer Bedeutungsperspektive kommt, die eher als Abschottung oder Abgrenzung zu verstehen ist.
Ich glaube, Sie haben das mitbekommen.
Also ich würde gerne noch sozusagen auch ein bisschen mehr wissen über dieses Thema Zäune. Also da ist es, war es ja auch oft so, dass die Politiker dann dieses Wort eigentlich vollkommen gemieden haben und gesagt haben, ja, das ist eine Tür mit Seitenteilen oder es ist ein löcheriges irgendwas. Und wo man es, glaube ich, auch gut noch festmachen könnte, war dieser Begriff der Obergrenze. Mhm. Also wo dann Obergrenze, Richtwert, Richtgrenze oder wie auch immer. Wie ordnen Sie da die Begriffe ein und sozusagen warum spricht man dann auch als Politiker nicht von Zäunen oder von Obergrenze?
Also wenn man jetzt Benennungsalternativen zu Zaunen, die habe ich mal zusammengestellt in diesem Diskurs. Ich hatte ja vorhin schon einen Einblick gegeben, welche Ausdrucksweisen statt Zaun verwendet werden. Das ist je nach Perspektive Betonbarriere oder das kommt meistens dann von kritischer Seite. Also wir haben hier ein klassisches Phänomen des semantischen Kampfes auf Bezeichnungsebene. Dass nicht mehr von Zäunen gesprochen werden will oder dass das vermieden wird, das hängt damit zusammen, mit Zaun verbindet man eine Grenze. Etwas, man will sich abschotten. Und der Zaun wurde besetzt von, also hier im österreichischen Diskurs von der FPÖ, die ganz Österreich umzäunen wollte. Und dass man natürlich sich dann davon abgrenzt und nicht von Zäunen spricht, wenn man aus einer anderen Position heraus spricht, aber ein ähnliches Phänomen benennen möchte, das ist dem der Gruppendynamik oder der Gruppenzugehörigkeit kommt. Damit hängt das zusammen. Und es ist natürlich negativ besetzt erstmal Zaun, so wie es im Diskurs geführt wird. Und deswegen hat man dann eben diesen Ausdruck nicht mehr verwendet, insbesondere von den Parteien, die sich vorher ganz dezidiert gegen eine Umzäunung oder Abgrenzung ausgesprochen haben. Und wenn dann jetzt doch irgendwelche Begrenzungsmaßnahmen erfolgen sollen, kann man die ja selbst nicht als Zaun bezeichnen. Dann spricht man eben von einem Türen mit Seitenteilen oder einer technischen Sperre oder einer baulichen Maßnahme. Und die bauliche Maßnahme ist ja ein sehr, sehr allgemeiner Begriff. Da können ja ganz, ganz viele Sachen drunter fallen, was jetzt eine bauliche Maßnahme ist. Und um eben diese Negativkonnotation zu vermeiden, weil man sich eben vorher ganz dezidiert dagegen ausgesprochen hat.
Jetzt sind's dran.
Und so ähnlich ist es auch mit der Obergrenze, ja.
Funktioniert's? Ja. Es ist vorhin schon kurz angesprochen worden. Wer die Metaphernführerschaft hat in der Öffentlichkeit, der hat auch die Themenführerschaft. Wer die besseren Metaphern hat, dem laufen alle anderen nach und alle anderen Themen geraten in den Hintergrund. Habe ich das richtig beobachtet?
Das kann man schon so sagen, dass es da um Deutungshoheiten geht. Und wenn jetzt Diskurse dominant geführt werden, dann heißt das auch immer, dass bestimmte Aspekte von Diskursen überhaupt nicht auftauchen. Also das, was Sie zum Beispiel gesagt haben, der Garten Europas, der durch Zuströme wächst und gedeiht, das ist ein Diskurs, der nicht in der Form geführt wird oder vielleicht nur in Teildiskursen, in ganz speziellen Gruppen, ja, in ganz speziellen sozialen Gruppen wird dieser Diskurs so geführt, aber nicht in der großen Öffentlichkeit. Also es geht immer darum auch, wie Themen besetzt werden, das ist richtig. Aber genau, wer die Deutungshoheit erlangt, wer die Begriffe besetzt, und darum geht es, ja. Das ist ein ganz typisches Merkmal für öffentlich-politisches Sprechen. Und Biedenkopf, der deutsche CDU-Politiker, hatte das in den 70er Jahren ja mit dem Begriff des Begriffebesetzens benannt und gesagt, wer die Begriffe besetzt, hat die Handlungshoheit.
So, ich habe jetzt rechts einen guten Überblick über die... Ja, Sie haben zuerst schon aufgezeigt, aber Sie haben jetzt das Mikro. Wie machen wir das?
Ganz kurz.
Ja, aber Sie haben schon was gesagt, gell?
Es gibt ein chinesisches Sprichwort. Wenn der Wind der Veränderung weht, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Wir bauen Mauern oder Windmühlen. Und jetzt herunter vom Diskurs und von den Metaphern. Das Thema ist Festung Europa. Bauen wir
das
jetzt.
Thema sind Metaphern.
Das, na, die Frage das Thema ist Sprache, ja. Die Frage ist, bauen wir Mauern oder Windmühlen?
Das hatte ich ja vorhin schon gesagt, das kann ich Ihnen überhaupt nicht beantworten. Ich bin keine Politikerin. Ich schaue mir die Sprache an und ich sehe nur bestimmte Dinge, die mit Sprache gemacht werden. Aber was da jetzt politisch daraus folgt, das kann ich recht wenig beurteilen.
Ich schlage eine bauliche Maßnahme zur Windkraftgewinnung vor.
Ja, das ist
nicht eine super Dialektik. Ja. So, jetzt sind Sie dran. Und dann Sie hinten. Das,
ja.
So.
Darf ich kurz einmal vielleicht auf die Frage eingehen, die der Herr Putin aufgeworfen hat? Weil er gesagt hat, sein Eindruck ist, dass die Rechten das viel besser können als die Linken. Wenn das stimmt, dass eine Metapher Alltagsphänomen ist, dann verwendet es jeder. Was natürlich ist, in einer rechtspopulistischen Politik geht es ja nur darum, Gefühle zu wecken. Das heißt, diese Politiker haben für höheres Bewusstheit über die Bildproduktion. Und das wird ganz bewusst gesetzt. Also man will ja weiter, habe ich ein Buch drüber geschrieben. Das heißt, bevor der die Aschermittwochsrede hat, ist das in einem inneren Team, und die Leute waren ja alle bekannt, wird das designt. Das heißt, die Sprüche werden designt, die Reaktionen wird getestet, die Bilder werden genau besprochen. Das ist eine ganz bewusste Setzung. Oder zum Beispiel die FPÖ hat in Österreich seit 25 Jahren in den Wahlplakaten immer die gleiche Art, Wahlplakate zu machen.
Ja, das.
Man muss sich die Plakate anschauen, seit 25 Jahren immer das Gleiche. Das Weltbild wird propagiert. Und Lehkow hat ja ganz ein wunderschönes Buch geschrieben, Moral Politics, wo er die Demokraten und die Republikaner, und was zum Beispiel der Obama-Wahlkampf war, der Obama-Wahlkampf war von Lehkow beeinflusst, und die Frau Wehling ist auch Assistentin von Lehkow, ja. Und der hat das ganz, ganz bewusst eingesetzt. Oder wenn man sich jetzt anschaut, Trump, oder wenn man sich Sanders anschaut, als Linker, der hat ein ganz großes Bewusstsein. Das ist kein guter Rhetoriker, der Sanders. Das ist mehr so wie ein Universitätsprofessor oder so. Ja?
Aber er muss ja nicht schlecht sein.
I know. Aber er hat das jetzt ganz, ganz bewusst mit Affen.
Ja.
Und das heißt, das Wissen ist jetzt schon da.
Ja.
Das heißt, es ist ganz... Und wenn Schäuble zum Beispiel sowas verwendet...
Ja, dann macht er das bewusst. Dann weiß er, was ja, er sicher.
Tut. Er weiß, was er tut. Jeder Satz hat eine Bewusstheit, welche Wirkungen hervorruft. Das heißt, es geht nur darum, diese Bewusstheit auch im Publikum zu schaffen, damit man dagegen was machen kann.
Genau, ja. Und das meine ich, hatte ich vorhin gesagt, kann man ganz gut schon im Unterricht schulen, ein sprachkritisches Bewusstsein solchen Formulierungen gegenüber, ja.
Jetzt haben Sie lang gut.
Metaphern haben sich ja entwickelt. Und in welcher Richtung entwickeln sich Metaphern momentan? Weil sie entscheiden ja den politischen oder gesellschaftspolitischen Diskurs. Wie zum Beispiel ist heute noch nicht gefallen, die Einkommensschere. Das wird ja auch in eine Richtung gedeutet. Und wer hat da die Deutungshoheit? Weil da geht es ja schließlich um die Existenz jedes Einzelnen. Mit diesen Metaphern.
Also seit wann die im Diskurs sind, das kann man immer nur für einzelne Metaphern sagen, wenn man sich das historisch dann auch mal anschaut. Also für die Einkommensschere kann ich das jetzt überhaupt nicht sagen. Ich weiß jetzt nur im Migrationsdiskurs, dass die Metaphern Flüchtlingswelle, Flüchtlingsflut, Asylantenschwämme und solche Sachen, wobei Asylantenschwämme jetzt hier in der seriösen Tagespresse nicht vorkommt, dass die schon in den 50er, 60er Jahren im Diskurs waren und dass, ob sie aber vorher in vorigen Migrationsdiskursen verwendet wurden, kann ich gar nicht sagen. Die sind relativ schlecht untersucht. Also für die Zwischenkriegszeit gibt es zum Beispiel keine linguistische Untersuchung dieser Diskurse. Da kann ich gar nichts dazu sagen. Und wie es jetzt mit der Einkommensschere aussieht, da muss man sich die Diskurse anschauen, woher die Metaphern kommen, wann die eingeführt wurden. Das sieht man ja in den Texten. Und mittlerweile gibt's ja auch ganz gute computertechnologische Hilfsmittel, die einem da die Texte durchsuchen, wenn man ihnen das Stichwort gibt. Und da sieht man dann schon, wann etwas auftaucht. Aber dafür kann ich das jetzt nicht sagen. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, dass solche Ausdrücke wie die Lawinenmetapher, dass die jetzt im Migrationsdiskurs auftaucht, das ist relativ neu. Und ebenso der Tsunami. Ja.
Bitte. Ja, im Begriff der Obergrenze steckt ja für mich noch also ein weiteres sprachliches, begütigendes Manipulationspotenzial. Denn man sagt ja mit Obergrenze auch, wir sind jetzt eh schon so weit gegangen, wir sind eh schon so großzügig. Das wird meist nicht bedacht. Ja. Da steckt der positive Manipulation noch einmal drin in diesem Begriff.
Ich habe es sehr interessant gefunden, da war eine Reportage jetzt in der Zeit über die AfD, der versucht das Phänomen, das auch noch relativ diffus ist ja eigentlich, zu fassen, durchaus auch sprachlich und über die Metaphern, die die einzelnen AfD-Politiker verwenden und dieser, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, unsägliche Höcke, der, also da gibt's auch eine Öffentlichkeitsarbeiterin, die auch ein bisschen den Diskurs vorgeben möchte und die hat ihm streng verboten, in einer Fernsehdiskussion wieder die Metapher des Volkskörpers zu verwenden, vergeblich. Und zwar ist die Strategie, also das war dann für mich sehr einsichtsreich, die wollen sich jetzt schon bei den Bürgerlichen bedienen und mit einer Metapher des Volkskörpers springen die sofort wieder entsetzt ab.
Ja klar, weil die Metapher natürlich eine bestimmte Konnotation hat.
Die kommt,
kommt aus einer bestimmten Zeit und da schwingt auch das, was unter Volk verstanden wird, eine Rolle und wie das kontextualisiert ist und deswegen es wird von den Rechten verwendet und deswegen wird sie sagen, dass er sich da fernhalten soll.
Reiß dich zusammen. Ja, bitte.
Die erste Frage wäre einmal, tritt durch die zunehmende Globalisierung auch eine Globalisierung der Metaphern ein? Das heißt, gibt es in der Europäischen Union und in den Staaten, unter den Gesellschaften, gibt es da einen Konsens, einen sprachlichen zunehmend? Und das andere wäre dann noch, wie denn Metaphern entstehen, also Politiker erschaffen Metaphern zu ihren Gunsten, Journalismus verwendet Metaphern zur Erklärung und die Menschen, die normalen Menschen, benutzen es vielleicht als Werkzeug, um einfach dem normalen Menschen was oder dem Nachbarn irgendwas bildlich darzustellen. Also wie ist da der Schwerpunkt? Wie entstehen Metaphern heute?
Also, wie Metaphern entstehen, da gehe ich jetzt mal direkt drauf ein. Also sie entstehen nicht aus dem Nichts. Und neue Metaphern oder die als neu wahrgenommen werden, entstehen häufig dadurch, indem Konzepte, die konventionalisiert sind, die uns bekannt sind, einfach noch mit neuen Aspekten in Verbindung gebracht werden. Also im Bioethikdiskurs um Stammzellforschung war das beispielsweise die Rubicon-Metapher, die dann auf einen ganz anderen Bereich angewandt wurde, die aber im Diskurs auch so gedeutet wurde, dass der Rubikon als Grenzfluss, man geht über eine Grenze und man entdeckt neues Land und dieses Land ist fruchtbar. Diese Deutungsschiene gab es auch. So können eben durch die Kontextualisierung mit bestimmten Bedeutungsaspekten auch neue Metaphern entstehen. Oder ich hatte Ihnen ja das Beispiel mit der ruhigen Hand genannt. Da wird etwas umgedeutet und dann ist die Metapher neu entstanden. Jetzt bei den bei der Lawinenmetapher und bei der Tsunami-Metapher ist es so, Metaphorik aus dem Bereich der Naturgewalten und der Naturkatastrophen ist eine übliche Art und Weise, vor Gefahren zu warnen, um bildlich vor Gefahren zu warnen. Also das ist auch keine neue Metaphorik. Aber hier wird wieder ein Aspekt, ein neuer Aspekt, also die absolute Katastrophe. Also wenn wir an Tsunami denken, dann haben wir noch die Bilder vor Augen von diesem schrecklichen Tsunami vor etlichen Jahren, wo wahnsinnig viele Menschen ums Leben gekommen sind. Da wird dann etwas genommen, was dem konventionalisierten Konzept hinzugefügt wird. Und ganz neue Metaphern, die wirklich zwei komplett unterschiedliche Bereiche zueinander in Verbindung setzen, die gibt es natürlich auch, das gibt es auch, aber das ist eher seltener der Fall, weil das dann schon bewusster geschieht. Vor allem auch in der Literatur, würde ich sagen, geschieht so etwas. Aber im Alltag ändern sich Metaphern eben durch dieses Übernehmen von etwas Altem und Modifizieren des konventionellen Konzeptes.
Und wann wird wissenschaftlich gesehen eine Metapher wahrgenommen? Also wenn ich jetzt eine Metapher erschaffe mit meinem Freund und ich rede mit ihm in dieser Metapher, ist diese Metapher ja nicht gesellschaftlich existent, aber sie existiert ja.
Das heißt, sie existiert.
Geht es um die Anzahl an Vorkommnissen in der Gesellschaft, im sprachlichen Gebrauch? Jetzt darum wahrscheinlich, oder?
Genau, um Frequenz. Also wenn Sie jetzt natürlich diese Metapher lancieren und einen Zeitungsartikel schreiben, den alle möglichen Leute wahrnehmen, dann wird diese Metapher natürlich auch wahrgenommen. Das haben Sie ja bei der Lawinenmetapher gesehen. Und ähnlich war es im Bioethikdiskurs mit der Rubicon-Metapher. Die wurde vorher in ganz anderen Zusammenhängen verwendet, aber nicht so drastisch. Und ihre Drastik hat sie eigentlich erst in dem Diskurs durch eine Rede des damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau in Deutschland erfahren. Dann wurde sie wieder aufgegriffen. Also das kann man schon strategisch machen, aber in der Alltagspraxis ist das natürlich nicht so. Eine Metapher existiert dann, wenn Sie sich mit jemand anderem darüber unterhalten und sie verstanden wird. Ja? Also das Verstehen ist ganz wichtig.
Wenn sie politisch erschaffen wird, aber von den Menschen nicht angenommen wird, dann ist sie nicht existent.
Also sie verschwindet dann wieder. Also wenn jetzt niemand drauf reagiert hätte auf die Lawinenmetaphorik und das in Kommentaren oder in wieder aufgegriffen hätte, dann verschwindet das und wird ist nicht mehr im Gebrauch. Es gibt ja solche Metaphern, die nicht mehr im Gebrauch sind.
Nachdem sich die Reihen lichten und ich das nicht persönlich nehmen will. Und ich lasse es nicht darauf ankommen, dass dann plötzlich niemand mehr da sitzt. Na, im Ernst, ich glaube, wir können diesen Kepler-Salon, den offiziellen Teil, in den informellen übergehen lassen. Herzlichen Dank, Frau Professor Spies, für Ihre sehr, sehr interessanten Ausführungen. Ich soll nicht werten, aber Sie ist mir herausgerutscht. Danke, danke fürs Kommen. Danke.
Yes, we do. Bevor Sie gehen, noch diese, wie es wir im katholischen Milieu so gerne machen, die Aussegnung und gehen Sie hin in Frieden und kommen Sie aber wieder. Ja, wir sind im katholischen Milieu. Es ist, die nächsten Veranstaltungen im Kepler-Salon kommenden Montag, 21. März von Mäusen und Elefanten zum Geburtstag von Johann Sebastian Bach, ein gewisser Norbert Dravöger, hier kein Unbekannter, wird zwei Stücke spielen, vielleicht spielt er auf sich als Maus an, das möchte ich ihm gar nicht gelten lassen, und wird über Musik und Leben von Sebastian Bach sprechen. Und dann am 1. April, durchaus auch wieder unter Beteiligung von mir, Kepler Salon extern, Hypo Alpe Adria. Es geht um das Kunstprojekt Aufdecken. Sie können sich beteiligen bei der Aufdeckung dieses Riesenskandals. 1. April, das Datum ist ganz absichtlich gewählt. Danke fürs Kommen, schönen Abend noch. Ja.